Lieber Herr Jesus, es ist immer wieder ganz neu zum Staunen, was du für uns getan hast. Dass deine Erlösung für die ganze Welt gilt, für jeden einzelnen von uns. Und dafür sei dir Preis und Anbetung und Ehre. Und danke, dass du lebendig bist durch dein Wort. Und das wollen wir dich bitten für diesen Abend, dass du bei uns bist und dass du uns dein Wort lebendig machst. Amen. Ein paar Vorbemerkungen zuerst. Haben Sie keine Angst, es soll jetzt hier nicht um irgendwelche psychologischen Sachen gehen, dass wir hineinlesen, wie Jesus dort und dort wohl empfunden hätte. Um das geht es nicht, sondern einfach um das, was in der Bibel berichtet wird über Jesus. Juden sind ja Menschen in der Regel mit einem starken Gefühlsleben. Wir wissen, unter Juden gibt es sehr, sehr viele Künstler, sehr, sehr viele Musiker. Und das hängt gerade damit zusammen, dass es Menschen sind, die starke Empfindungen haben, dass sie impulsiv sind. Die Gegenseite ist manchmal, dass es sehr viele radikale Menschen darunter gibt. Im Nahen Orient ist sowieso das Kompromisse machen etwas, was sehr, sehr schwer fällt, vor allem auch bei den Arabern. Auch ein bisschen negativ ist, dass bei vielen sozusagen das Selbstreflektieren sehr schwer fällt. Man macht einfach etwas und denkt nicht darüber nach, ob es gut ist. Ich habe einmal in Israel, als wir in einer messianischen Gemeinde gewesen sind, einen Mann gehört, der ist einfach vorne hingestanden und hat von einer Schallplattenhülle ein Lied runtergesungen. Es hat fürchterlich getan, aber er war voll begeistert bei der Sache. Einfach, ja, impulsiv, direkt. Jesus war ein Jude, er war kein nüchterner Deutscher, auch kein unterkühlter Skandinavier, sondern ein Jude. Und ich glaube, er hatte auch Anteil an dem Gefühlsleben seines Volkes, an dieser Mentalität. Aber es gibt einen Grundsatz bei Jesus. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, er ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Die Gefühle, die wir als negativ sehen können, die auch irgendwo Sünde sind, wenn wir an Hass denken oder an Neid und Missgunst, das alles findet sich bei Jesus nicht. Denn er war ohne Sünde. Das heißt, dass also auch sein Gefühlsleben unter dem Gehorsam Gottes stand, dass es von Gott geheiligt war. Und wenn wir heute darüber sprechen, dann, weil eben Jesus auch in diesem Bereich für uns ein Vorbild ist, dass wir nämlich in unserem Gefühlsleben ihm ähnlich werden können, dass wir unser Gefühlsleben unter den Gehorsam Gottes stellen können. Jetzt möchte ich Sie fragen, welche Aussagen Sie über Empfindungen bei Jesus kennen. Ich habe eigentlich die meiste Zeit der Vorbereitung damit verbracht, diese zusammenzusuchen. Denn ich glaube, es gibt, das kann man nicht so einfach in der Konkordanz nachschauen oder sonst wo. Und ich vermute, dass ich viele Sachen auch nicht gefunden habe. Und deshalb fände ich es ganz toll, wenn wir vielleicht gemeinsam da etwas zusammentragen können. Sie brauchen nicht immer die Stelle wissen, aber vielleicht wissen Sie noch einzelne Aussagen darüber, was Jesus empfunden hat. Genau. Ja. Ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Auch hier gilt ja wieder dieser Grundsatz, er war versucht in allem, doch ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Es war kein Jätern wie unserer. Aber da kommen wir noch ein bisschen drauf nachher. Genau, das ist mir auch gekommen. Ja. Da wird wenig von Gefühlen zwar berichtet, da heißt dann der Eifer um mein Haus hat ihn gefressen, um sein Haus, ja. Ja, schön, der reiche Jüngling, Und er sah ihn an und liebte ihn. Ganz wunderbar. Wunderbar, das habe ich vergessen. Schön. Er herzte die Kinder. Ja. Ja. Aha. Ja, einmal hat er ja, glaube ich, gesagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Da hat er klar gesagt, dass seine eigentliche Heimat bei denen ist, die ihn hören, seine Jünger. Ja, schön. Ich habe einige Stellen gefunden mit Liebe. Hatten Sie noch eins oder anderes im Kopf? Schön. Genau. Wo er von sich sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Kommen wir auch noch näher drauf. Oh ja, ganz wichtig. Ja, auch eine ganz wichtige Stelle. Ja, im Johannesevangelium ist öfters von der Freude die Rede. Zum Beispiel hier in diesem Bibelvers. Sie sehen, es ist eine weite Palette. Ich gehe jetzt einfach dem so entlang, was ich aufgeschrieben habe. Zuerst mal, Jesus hat Mitleid. Und da schlagen wir die bekannte Stelle auf, Matthäus 9, Vers 36. Vielleicht schon ab Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat Mitleid. Und zwar eben Mitleid im so wörtlichen Sinne, wie wir es gebrauchen. Er leidet mit dem Zustand dieser Menschen. Das ist nicht nur ein trauriges Gefühl, kann halt nicht helfen, sondern es ist ein Mitleiden, ein Mitgehen in Gedanken und ein, dass Jesus auch den Menschen helfen will. Und vor allem leidet er natürlich daran, dass er ihnen nicht immer und in vielen Fällen geistlich nicht weiterhelfen kann. Für mich ist dieser Text in letzter Zeit auch ganz wichtig geworden für das, was wir in unserer kirchlichen Arbeit machen sollten. Es ist in der kirchlichen Arbeit oft sehr, sehr viel von den Randgruppen die Rede. Und ist ja auch richtig, Jesus hat sich um die Pharisäer, um die Zöllner und Sünder gekümmert. Aber ihm war auch das Volk wichtig, die vielen, die verschmachtet sind und keinen Hirten haben. Und gerade in unserer Stadt, in den Städten, ist das ja auch Wirklichkeit, wenn wir denken an die vielen Menschen, die im Grunde orientierungslos sind, keinen Halt haben für ihr Leben. Und da hat Jesus Mitleid. Und es ist wichtig für uns, dass wir auch Mitleid haben und dass wir unser Mitleid nicht nur als Gefühlsausdruck bringen, sondern dass wir es in die helfende Tat umsetzen. Interessant ist nämlich, dass an einer anderen Stelle dieses ihn jammerte in anderer Form nochmal kommt, nämlich in Markus 8, Vers 2. Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Bei der Speisung, da geht voraus, dass Jesus Jammer empfindet, Mitleid empfindet über dem Volk. Und Jesus tut ein Wunder. Jesus tut aktiv etwas, dass die Menschen versorgt werden. Und ich denke, es ist auch wieder hier ein Beispiel dafür. Mitleid soll dazu führen, dass wir zu den Menschen gehen, sie besuchen und ihnen vor allem von Jesus erzählen. Kommen wir zum Zweiten. Jesus liebt die Menschen. Und das ist gerade der reiche Jüngling so ein wunderbar schöne Geschichte. In Markus 10, Vers 21, für alle, die es aufschlagen wollen, es kommen heute viele Bibelverse. Sie müssen nicht immer alle aufschlagen, aber soweit es geht. Markus 10, Vers 21. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Jesus will gerade diesen Mann ganz in seiner Nähe haben. Komm und folge mir nach. Nicht alle haben diesen Ruf gehört oder sind von ihm so berufen worden. Es gab ja auch Einzelne, zu denen er gesagt hat, folge mir nicht nach, oder die er gewarnt hat vor der Nachfolge. Aber diesen Mann hat er so lieb, dass er ihn ganz bei sich haben möchte. Und das ist ja das Beste, was Jesus anbieten kann. Und traurig, dass dieser Mann den Reichtum höher gesetzt hat als diese enge Gemeinschaft mit Jesus. Nochmal eine Personengruppe, die Jesus besonders lieb hat. Wir wissen ja, dass Jesus selbstverständlich alle Menschen liebt. Aber das Interessante ist, dass er zu manchen ein ganz besonderes persönliches Verhältnis hat. Das heißt nicht, dass er die anderen nicht liebt. Aber auch Jesus hatte eben diese ganz persönlichen Verhältnisse zu Menschen. Und da ist der Lazarus und seine beiden Schwestern ein gutes Beispiel. Da wird sogar mehrfach erwähnt. In Johannes 11, Vers 5, Vers 3, Vers 5 und Vers 36. Wie gesagt, mehrfach wird es dort sogar gesagt. Johannes 11, Vers 3. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und dann: Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und selbst das Volk merkte es in Vers 36. Vers 35 müssen wir auch lesen dazu. Und Jesus gingen die Augen über, das heißt eben, dass er weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Das war die zweite Gruppe. Es ist nochmal eine Person, wo auch von dieser besonderen Liebe Jesu die Rede ist. Vielleicht kommen sie noch drauf. Genau. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Auch hier eine Aussage, nicht, dass er die anderen nicht liebte, aber dass hier ein ganz besonderes, persönliches und enges Verhältnis da war. Frag mal, was hat es uns zu sagen? Mir ist das Stichwort Freundschaftsevangelisation gekommen. Dass wir zu Menschen besondere Beziehungen entwickeln können, und dazu aufgerufen sind, um sie zu gewinnen für Gott. um sie zu gewinnen für das Evangelium. Denn Liebe sollte konkret werden. Ich habe vor meinem inneren Auge das Gegenbeispiel und es ist mir sehr haften geblieben. Ich habe mal einen Film gesehen, so über eins dieser bekannten Rockfestivals, das Woodstock Festival, das damals für Mordsfurore gesorgt hat. Und dort in so einem Dokumentarfilm hat man eine Band gesehen und die haben in die Menge gerufen, "We love you all." Wir lieben euch alle. Ja, das ist eine unverbindliche Liebe. Aus so einem erhebenden Gefühl raus, dass hier tausende von Fans da sind. Wir lieben euch alle. Nein, die Liebe ist konkret in den einzelnen Beziehungen. Und so liebt Jesus, dass er eben die Einzelnen liebt und lieb gewinnt. Ich finde es ganz besonders schön, dass Jesus Menschen lieb hat. Zu dem Gefühlsleben Jesu gehört auch die Freude. Und zwar Lukas 10, Vers 21. Das habe ich über die Konkordanz gefunden. Glauben weniger bekannter Text. Lukas 10, Vers 21. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Das zeigt davon, dass die Verbindung mit Gott und das Leben mit Gott mit der Freude zu tun hat. Christen haben wirklich Grund zur Freude, weil wir entscheidende Dinge über Gott wissen. Es geht ja hier um Offenbarung. Jesus freut sich, weil er das den Unmündigen, denen, die vor der Welt nichts gelten, offenbart hat, die Geheimnisse Gottes. Interessant ist ja, die Geheimnisse Gottes, das höchste Wissen der Welt, das offenbart Gott nicht den Klugen, Weisen, denen, die es am besten kapieren würden, sondern den Unmündigen, denen, die schwach sind, denen, die es menschlich gesehen gar nicht kapieren würden. Aber da sehen wir, es geht da nicht ums Intellektuelle, sondern es geht um das innere Aufnehmen. Ein Erlebnis hat mir das deutlich gemacht. Bei einer Konferenz aller württembergischen Vikarinnen und Vikare, also alles studierte Menschen, und wir haben uns unterhalten über ein kompliziertes Thema. Und es war auf dem Gelände einer Anstalt für geistig Behinderte. Und plötzlich kam ein geistig Behinderter zur Tür herein, die Tür war nicht geschlossen, stellte sich hin und fragte: Lebt ihr denn eigentlich? Lebt ihr denn wirklich? Die zwei Sätze und dann ist er wieder gegangen. Der hat's kapiert und der hat von Gott im Grunde einen Auftrag an diese vielen Theologen gehabt, zu fragen, lebt ihr denn wirklich, nämlich eben, lebt ihr das Leben, das Jesus euch geben will? Und manches Mal erlebt man es ja, dass manche behinderte Menschen eine unbändige Freude über ihren Glauben haben. Auch bei Behinderten gibt es ja Gläubige und Leute, die das nicht glauben. Aber eine Freude, die viele von uns in dieser Unmittelbarkeit gar nicht haben. Jesus freut sich darüber, dass diese Botschaft nichts mit dem Intellekt zu tun hat, sondern etwas ist, das alle in sich aufnehmen können, wenn sie es nur eben in diesem kindlichen Geist aufnehmen. Sehr viele Bibelverse finden wir nicht über die Freude, aber noch in Johannes 15, Vers 11, in den Abschiedsreden im Johannesevangelium ist einige Male gerade von der Freude die Rede. Interessanterweise spricht Jesus von der Freude im Bewusstsein, dass bei ihm ja jetzt der schwere Weg kommt. Johannes 15, Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wir können die Freude Jesu bekommen in unser Herz. Wenn wir in ihm bleiben, dann bekommen wir diese Freude. Und wenn unser Christsein manchmal freudlos ist, dann bemerke ich bei mir, dass es dann eben daran liegt, an dem fehlenden in ihm bleiben, an dem, dass ich nicht die Beziehung zu ihm im Alltag pflege, dass ich oft vieles alleine machen will. Die Freude finden wir dann, wenn wir wieder zurückfinden zu ihm. Wie gesagt, sehr viel ist nicht die Rede von der Freude. Ich habe mich gefragt, was für ein Mensch war wohl Jesus? War er ein fröhlicher Mensch oder eher ein ernster? Ich frage Sie, wie stellen Sie sich ihn vor? Also, dass er, ja. Sie haben recht, er war im Gegensatz zu uns jeder Situation gewachsen. Beim Ausgeglichen, da ist natürlich auch so, es gibt da Menschen, die haben bei dem Punkt mehr Probleme und andere weniger. Aber er hat sicher ja die richtige Reaktion immer gezeigt. Davon bin ich mir sicher. Und das beim Petrus sieht man, dass tiefe Erkenntnis und sehr Menschliches sehr, sehr nahe beieinander lag. Und ja, und Jesus war einer, der ja, bei dem eben das nicht so doppeldeutig war wie bei uns. Das stimmt. Das ist wahr. Ja, wir brauchen uns ja das nicht bis ins letzte Detail vorstellen, wie Jesus war. Ich glaube nicht schon, dass er von einer tiefen inneren Freude getragen war. Eben aus dem heraus, weil das die Botschaft, die er zu sagen hatte, ja, die frohe Botschaft ist. Aber eben auch von einem tiefen Ernst, dass sich an dieser Botschaft entscheidet, ob Menschen ewig verloren sind oder ewig gerettet sind. Und das macht auch den Ernst aus, so Andreas, wie du es gesagt hast. Jetzt kommen wir von den fröhlicheren Eigenschaften und von den Gefühlen, die wir als positiv sagen, zu den anderen. Jesus ist traurig und betrübt. Und da haben wir auch mehrere Stellen. Markus 3, Vers 5 wäre die erste. Vielleicht kurz den Zusammenhang. Es ging um eine Heilung, dass ein Mensch am Sabbat da war, in einer Synagoge, der eine verdorrte Hand, also irgendeine Verkrüppelung hatte, der die Hand nicht bewegen konnte. Und die Pharisäer schauten genau, was wird er tun? Wird er die Heilung am Sabbat tun oder nicht? Und dann heißt es von Jesus, und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Wenn Jesus betrübt ist, dann in der Regel über die Menschen, die ihn missverstehen, die ihm eine Falle stellen wollen. Er will doch das Beste tun, er will doch diesem armseligen Menschen helfen und die anderen machen es zum Prüfstein dafür, ob er nun gesetzestreu ist oder nicht. Das Traurigsein ist kein Selbstmitleid, sondern Trauer über die Menschen, die einen falschen Weg gehen. Sind wir noch traurig über Menschen, die einen falschen Weg gehen, die Jesus nicht annehmen? Über Verwandte, Bekannte, die vielleicht ganz liebe Menschen sein mögen, aber die eben das nicht gefunden haben, was unser Leben ausmacht? Wir sollen uns immer wieder von Jesus auch schenken lassen, dass wir ja dieses Mitleid haben, das Mitleiden und die Trauer darüber, die uns ins Gebet führen soll. Eine zweite Stelle, Johannes 11, Vers 36, da wo wir schon waren, Vers 33, da wo wir schon waren, bei der Auferweckung des Lazarus. Die Maria kommt zu Jesus, begrüßt ihn und sagt, wenn du da gewesen wärest, dann wäre es nicht passiert, dass er gestorben wäre. Und dann heißt es in Vers 33, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Das ist ein starkes Wort auch noch dabei. Er ergrimmte im Geist über den Tod, oder? Ich glaube auch, dass sie. Stimmt, sie haben ziemlich scharfsinnig kombiniert. Er hat ja gewartet. Und Jesus als der, der alle Dinge weiß, hat wohl bewusst gewartet, weil er ja seine Macht zeigen wollte, dass er nicht nur Krankheiten heilen kann, sondern auch den Tod besiegen kann. Und einerseits, glaube ich, wurde er betrübt, weil die Marias nicht ihm zugetraut hat. Aber das Ergrimmen, und da haben Sie jetzt vielleicht doch recht, manche Ausleger beziehen das darauf, dass er irgendwo ergrimmt über die Macht des Todes, dass der Tod in dieser Welt diese Trauer und das alles bewirkt und dass er dann seine Macht dagegen setzt und dass er ja einfach demonstriert, dass er mehr Macht hat über den Tod. Also ich glaube, beide ihre Antworten waren richtig und haben die Berechtigung gehabt. Noch eine dritte und letzte Stelle zu dem, wie Jesus traurig ist. Zwei Kapitel weiter, Johannes 13, Vers 21. Die Abschiedsreden. Jesus und die Jünger sind zusammen und er will ihnen noch ganz wichtige Dinge auf den Weg geben. Da heißt es in Vers 21, als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Einer unter euch wird mich verraten. Er hat die Jünger geliebt. Und es war ein Privileg, dass sie bei ihm sein durften und 3 Jahre mit ihm ziehen, lernen, viele Dinge erlebt haben, auf die wir alle ja vielleicht manchmal auch neidisch sind. Sie haben diese ganzen Wunder direkt live miterlebt. Und einer antwortet auf die Liebe mit Verrat. Er benutzt sogar äußerlich das Zeichen der Liebe, den Kuss, zum Verrat. Er dreht die Liebe geradezu ins Gegenteil herum. Darüber ist Jesus traurig. Ich glaube, das war einer der bittersten Momente in seinem Leben, dieser Verrat. Ich hoffe, dass es nie jemanden von ihnen ähnlich geht. Aber ein bisschen erleben wir vielleicht das manchmal, wenn wir Enttäuschungen machen mit lieben Geschwistern. Wenn gerade da irgendwo keine Treue ist. Oder wenn wir uns von denen verlassen vorkommen, wo wir sie brauchen würden. Sicher erleben wir das nicht in dem Maß wie Jesus. Aber es kann tatsächlich auch einmal sein. Aber dann dürfen wir wissen, Jesus hat es auch durchgemacht und noch in viel tieferer Maße. Und dann können wir es wieder Jesus hinlegen und sagen, du kennst auch das, dass ich von anderen jetzt enttäuscht worden bin. Und ich weiß, du enttäuschst mich nicht. Ja, ich muss ein bisschen schneller noch machen, dass wir voll durchkommen. Jesus ist aufgebracht, ich habe es so formuliert, nicht Zorn, sondern er ist innerlich stark erregt, nämlich bei der Tempelreinigung. Es wird nirgends berichtet, dass er die Leute angeschrien hat, sondern er sagte zu ihnen, aber er ist ja schon in seiner Zeichenhandlung sehr, sehr hart, dass er ja, sie heraustreibt, die Tiere freilässt, das Geld umschüttet. In Johannes 2, Vers 13, fortfolgende da, die Jünger beziehen es ja so, oder die erklären sich so, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Nun gucken wir doch nochmal geschwind hin. Kapitel 2 und zwar ist es Vers 17 nach dem Psalmwort, Psalm 69, Vers 10, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Also das liebe Jesuslein, das gibt es eben nicht, sondern Jesus ist konsequent. Wir bezeichnen es zu Recht als heiligen Zorn. Kein Zorn im Sinn von einem ja, menschlichen Jähzorn, sondern in der Tradition auch der Propheten, die prophetische Zeichenhandlungen getan haben, ist das zu sehen. Weil Jesus eben ganz darum zu tun ist, um die Ehre Gottes. Sicher dürfen wir in diesem Fall das nicht wörtlich als Vorbild nehmen. Dazu braucht man eben die besondere Vollmacht, die Jesus in diesem Fall hatte, zu dieser Zeichenhandlung. Dennoch, Jesus hat Angst, gerade im Blick auf seinen letzten Weg. Da finden wir mehrere Stellen. Ich habe 2 herausgesucht. Markus 14, Vers 33. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und ich lese nur noch auch die Parallelstelle in Johannes 12, Vers 27. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Jesus hat tatsächlich Angst und ihn überkommt Furcht vor seinem letzten Weg. Ich finde das ganz arg wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Angst ist auch bei uns erlaubt, weil Jesus auch Angst hatte. Wir wissen, es heißt in der Bibel, fürchtet euch nicht. Aber ich verstehe es als Zuspruch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Nicht in dem Fall als Befehl, ihr habt euch nicht zu fürchten. Denn wie gesagt, Jesus hat auch die Angst und es heißt, in der Welt habt ihr Angst. Es kann Zeiten geben, wo einmal die Angst eben größer ist als das Getragensein von Gott. Aber da können wir auch wieder von Jesus lernen, was tut er? Er bleibt nicht mit seiner Angst allein, sondern er sagt sie seinem himmlischen Vater. Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Und Jesus findet im Gebet wieder zur Geborgenheit zurück. Diese Stunde in Gethsemane, da findet er wieder zurück zu dem, dass er weiß, das ist mein Weg. Denn wie gelassen konnte er reagieren, als dann diese Männer auf ihn zukamen, zusammen mit Judas. Und er hat sich freiwillig gestellt. Nichts mehr von dem, was normalerweise die Angst prägt, dass Leute eben ausrasten, dass sie abhauen, so wie der Petrus abgehauen ist. Nein, er reagiert gelassen, weil er sich eben durch das Gebet, in dem er Gott die Angst nannte, wieder die innere Ruhe und Gelassenheit schenken ließ. Und doch, es kommt noch einmal noch schlimmer. Und das wäre das Letzte, was ich gefunden habe, dass Jesus sich ganz verlassen fühlt, als er sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 46. Es wird auch in den anderen Evangelien genannt. Dass er wirklich diese Stunde, diesen Augenblick durchmacht, wo er sich wirklich von Gott ganz, ganz wegfühlt. Jesus hat also auch die tiefste Tiefe durchlitten. Ihm ist das nicht unbekannt. Vergleichen wir jetzt zum Schluss unser Gefühlsleben mit Jesus. Bei uns gibt es da noch manche andere Sachen, gerade Hass, Neid, Missgunst, Jähzorn, beleidigt sein. Ach, es gäbe noch sehr, sehr viele Sachen. Jesus, von ihm ist das nicht berichtet, weil sein Gefühlsleben unter der Herrschaft Gottes ist. Und auch unser Gefühlsleben gehört unter Gottes Herrschaft. Und er möchte in diesem Bereich an uns arbeiten. Wir werden nie gleich vollkommene Menschen. Und wir brauchen auch nicht diesen Perfektionismus, auch keinen christlichen Perfektionismus erstreben. Wir werden nie vollkommen werden. Aber das Wunderbare ist, wenn wir ihn an uns arbeiten lassen, dann wird er immer wieder Bereiche nehmen und da an uns arbeiten und die werden unter seine Herrschaft gestellt. Das ist bei jedem wieder anders. Es gibt Leute, die besonders jähzornig sind und andere sind besonders nachtragend und haben da ihre Probleme. Aber Jesus will da gerade daran arbeiten. Ganz zum Schluss noch diesen wunderbaren Vers, der schon genannt worden ist. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es ist eine wunderbare Verheißung, die da drin steckt. Wir werden dieses Ausgeglichensein bei ihm finden. Eine innere Ruhe vor Gott, einen inneren Ausgleich vor ihm. Manchmal fühlen wir uns ja so hin und her gerissen. Ja, wie ein Ball, der von einem zum anderen hin und her gerissen wird. Bei ihm finden wir diese Ruhe, dass wir den festen Pol haben, auch wenn es bei uns immer wieder mal hin und her geht. Aber er ist unser fester Pol. Wie wir es erreichen? Indem wir sein Joch auf uns nehmen. Nämlich, dass wir die Schwierigkeiten und die Nöte unseres Lebens als eine Chance ergreifen. Dass wir auch in den Anfechtungen und Anfeindungen wachsen. Das will er nämlich besonders benutzen, um an unserem Gefühlsleben zu arbeiten. Und da müssen wir drunter bleiben. Man würde so gerne ausbüchsen und sagen, ach, das will ich jetzt nicht, dass du gerade an dem arbeitest, vor allem mit diesen Mitteln, die nicht immer ganz bequem sind. Das Joch ist ja sicher für die Tiere auch nicht immer angenehm. Aber es führt sie die richtige Spur. Und unsere Dinge, die Beschwer machen, die will Jesus benutzen, dass sie uns die richtige Spur finden. Wir können von Jesus lernen, sanftmütig. Da hat der Wiener Schiffbuch gesagt, da könnten wir jetzt wieder ein ganzes Bibeltraining über die Sanftmut machen. Vielleicht macht er es dann mal, ich schaffe es heute nicht mehr. Demütig ist er. Ich denke, dass wir einfach auch selbstkritisch sind. Denn dann werden wir diese Punkte an uns entdecken, wo er arbeiten will. Und dann werden wir auch merken, dass wir wenig von uns zu halten haben, aber viel von ihm, der eben trotzdem uns hält und trägt, trotz dem, dass in unserem Gefühlsleben vieles noch nicht so ist wie bei ihm selbst.